Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lovecast. Ja, Love ist wieder in the air und das kann ich natürlich nicht alleine machen. Ich habe wieder an meiner Seite den lieben Pascal. Hallo Pascal.
Moin.
Moin. Vorneweg eine Entschuldigung, obwohl es abends ist, hat mein Nachbar sich entschieden, ein bisschen rumzubohren. Wenn ihr das also hört, es tut mir leid, ist aber gerade nicht anders machbar. Und wenn ihr es nicht hört, vielen herzlichen Dank an Jumik, der das dann alles in der Postproduktion rausgeschnitten hat. Ja, Pascal.
Sag mal, was bohrt der da eigentlich so lange?
Ich habe keine Ahnung, aber mein Nachbar hat sich zur Aufgabe gemacht, immer spätestens 18 Uhr anfangen zu bohren. Ich weiß es nicht was.
Okay.
Keine Ahnung. Aber okay, das ist ja heute nicht unser Thema. Thema ist natürlich Lone Ranger. Aber zuvor geht es natürlich erstmal um die Kommentare und aus unserem letzten Hastecast. Das war ja Lone Survivor. Aber vorher mal die Frage an dich, Pascal, so rückblickend, wie fandst du den Cast?
Meiner Meinung nach der schwächste Cast, den wir bisher gemacht haben.
Okay.
Was vielleicht auch am Film lag. An deiner Krankheit und nicht an mir.
Okay, ja.
Nee, also irgendwie, ich habe mir ja nochmal angehört, der ist okay gewesen. Aber wenn ich mir zum Beispiel den von The Green Mile oder sonst irgendwas anhöre, die waren runder, fand ich.
Ich muss gestehen, ich habe mir auch nochmal angehört und dachte mir, ah, der ist wirklich was kurz, aber es muss ja nichts heißen. Und ich fand ihn auch nicht so toll. Ich muss aber sagen, ich wüsste auch nicht, was ich noch zu dem Film sagen sollte.
Ja, wie gesagt, das liegt einfach im Film wahrscheinlich. Ja. Ne?
Also, Fazit ist, Peter Berg war schuld.
Ja, okay. Peter Berg und Mark Wahlberg. Ja. Die Berg Brothers.
Genau. Das Berg-Doppel-Team. Ja, aber trotz allem gab es wieder ein paar Leute, die kommentiert haben. Wir werden jetzt in unserer wunderschönen Art und Weise zwei Kommentare vorlesen. Und ich würde mal sagen, Pascal, bitte, deine Bühne.
Gut, dann nehme ich mir mal unseren Lieblingsuser Ding Dong vor. Und zwar schreibt der gute Ding Dong: Meint ihr ein Podcast oder ein Special Gegenüberstellung von VHS, DVD und Blu-ray-Cover zum Thema Covergestaltung und deren Wandel würde genug Inhalt haben? Ich kann doch nicht der Einzige sein, der von so gut wie allen, ein bisschen übertrieben, schreibt er, Blu-ray-Covers und Back-Covers maßlos enttäuscht ist. Habe gerade ein paar alte VHS-Cover angeschaut und da haben ja selbst C-Movies teilweise wunderschön gezeichnete Cover. Ist Covergestaltung in der heutigen Zeit Geldverschwendung, da es den Käufern rein um den Film geht, oder bin ich da einfach nur zu empfindlich? Keine Angst. Ein Kommentar meinerseits zum Hatecast wird kommen, aber getroffen habt ihr mich mit dem gewählten Titel jetzt nicht gerade. Haut doch bitte mal wieder was Kontroverseres raus. Aha.
Ja, vielen Dank für den Kommentar. Also ich finde die Idee ja ziemlich gut. Ich glaube aber, dass ein Podcast dafür, also für diese Vergleiche, ungeeignet ist. Da ist ja
einfach wegen, weil es kein visuelles Medium ist.
Genau, also das müsste man, wenn wir Video machen und Videoproduktion, das sind wir jetzt gar nicht drin.
Das nehmen wir uns 2020 vor.
Genau. Ich werde dich dann nächstes Jahr dran erinnern.
Fang morgen an zu trainieren.
Ja. Aber es wäre definitiv mal ein interessantes Special so für die Seite selbst.
Tatsächlich. Covergegenüberstellungen früher und heute. Er hat schon recht. Also neue Blu-ray-Auflagen von alten Filmen, die greifen ja zum Beispiel dann auch öfter mal auf die originalen Cover oder auf das originale Poster-Artwork zurück und die sind deutlich detaillierter. Einfach aus dem Grund, auch weil die gezeichnet wurden. Ne? Ja. Ist natürlich mehr was fürs Auge. Heutzutage ist halt Photoshop kann natürlich viel Geiles machen, aber es macht die Bilder halt auch irgendwie plastikmäßig, ne? Interessantes Thema. Könnte man mal was rauszaubern, tatsächlich.
Definitiv, aber ich glaube, für einen Podcast ist das Thema
ungeeignet. Für einen Podcast definitiv nicht machbar.
Aber wir werden das Thema im Auge behalten und werden es mal bei uns im Redaktionsforum mal andeuten, dass es gewünscht wird. Vielleicht ergibt sich was. Pitchen, genau, wir pitchen das. Ja, alles klar. Danke, Ding Dong. So, der nächste Kommentar ist von unserer Lieblingsuserin SB2929 und sie schreibt: Schließe mich Ding Dong an. Hatte mich eigentlich schon auf eine erneute nette Diskussion gefreut, wo doch beim Hatecast normalerweise Filme, die ich mag, festlich auseinandergepflückt werden. Ja. Lone Survivor ist aber ein Film, von dem ich schon immer die Finger gelassen habe, weil ich Wahlberg auf den Tod nicht ausstehen kann. Hate und Love Actors, das wäre es doch mal.
Gut, gute Idee.
Ja, ich muss ja gestehen, als ich das gelesen habe, habe ich überlegt. Welche, also ich habe natürlich Schauspieler und Schauspielerinnen, die ich toll finde, ja, wo deren Beteiligung an einem Film dann für mich ausreicht, um diesen Film auch zu gucken. Aber wenn es dann um Hate-Actors geht, also klar, ja, Ralf Möller zum Beispiel ist kein guter Darsteller, aber ich muss nicht kotzen, wenn ich ihn irgendwo sehe. Also deswegen wäre ich, glaube ich, bei Hate-Actors eher raus. Also ich habe jetzt keinen Schauspieler oder Schauspielerin, die ich einfach nicht ausstehen kann. Es gibt natürlich welche, wo ich sage, ich finde die jetzt nicht besonders talentiert, aber auch da hält sich meine Antipathie eher in Grenzen tatsächlich.
Ich glaube, man muss das ein bisschen aufdröseln in dem Fall und man muss vielleicht nicht grundsätzlich Schauspieler nennen, sondern Schauspieler in gewissen Filmen, die einfach den Film versaut haben vielleicht.
Ja, okay.
Ich habe auch keine Hate-Actors, muss ich sagen. Also, wie gesagt, ich mag Mark Wahlberg nicht, das heißt aber nicht, wenn ich mir einen Film angucke, dass ich den Film grundsätzlich schlecht finde, wie das jetzt zum Beispiel bei Tom Cruise ganz häufig der Fall ist, dass Leute sagen, jeder Film mit Tom Cruise ist scheiße, weil Tom Cruise scheiße ist.
Ja. Ne? Ja, weißt du, es gibt halt Schauspieler, die haben Talent, es gibt Schauspieler, die haben eine Persönlichkeit.
Ne? Ja, und dann gibt's noch Ralf Möller.
Ja, genau, Ralf Möller. Ja, danke, SP2929. Goldener Dingdong verleihen diese Woche? Oder dieses
Nein.
Mal? Nicht, ne?
Nein. Ja, ich aber ich sage jetzt was.
Okay, bitte.
Und zwar sage ich jetzt, dass wir, weil die beiden sich jetzt was Kontroverses gewünscht haben, hauen wir das nächste Mal was Kontroverses rein, oder?
Okay.
Wir suchen uns ein dickes Ding raus.
Okay, bitte.
Ja.
Okay, aber hier, Ding Dong und SP29, beschwert euch beim nächsten Mal nicht, ja? Also, beim nächsten Mal, beim nächsten Heldcast, da hauen wir aber ein Ding raus. Wir haben noch keine Ahnung, welches, aber es wird ein Ding sein.
Okay. Ja.
Ja, gut. Ja, zu unserem Hauptthema. Pascal, ich habe ein Gedankenspiel für dich.
Du hast ein Gedankenspiel für mich?
Ja, oha. Bitte stell dir vor, du bist der Chef von Walt Disney.
Ja.
Ja? Und du finanzierst einen Film, der mit Produktion und Marketingkosten mindestens 375 Millionen US-Dollar gekostet hat. Und dann läuft der Film global in den Kinos und erwirtschaftet weltweit gerade mal 260 Millionen. Wie würdest du reagieren?
Ich würde keine Fortsetzung von John Carter drehen.
Ja, ja, sehr schön. Was ist aber, wenn ich dir sage, dass es ein Film ist, der nicht John Carter heißt, sondern ein Film ist von den Machern von Fluch der Karibik?
Dann wäre ich irritiert.
Ja, ich glaube, die Macher von Fluch der Karibik waren genauso irritiert. Ja, wir reden, wie schon anfangs erwähnt, über Lone Ranger. Eine Art Kinoadaption oder Neuerfindung einer Western-Serie, die in Deutschland, glaube ich, die Texas Ranger hieß und die produziert wurde von 1949 bis 1957.
Okay.
Ja.
Hast du da mal was von gesehen?
Nein, nein.
Ich auch nicht, tatsächlich. Nein. Aber ich muss hier nochmal zwischengrätschen. Ja? Und zwar, es war nämlich eigentlich, es ist nämlich eigentlich überraschend, dass wir von Lone Survivor zu Lone Ranger kommen, ne? Das war nicht geplant.
Doch, das war mein Masterplan.
Das war dein Masterplan?
Also, oh, okay. Weißt du noch, als wir den allerersten Hatecast gemacht haben, da hatte ich das schon im Kopf. Und ich habe es
damals
jetzt endlich umgesetzt. Und es bringt mir gar nichts. Ja, ja, bevor wir mal so ins Eingemachte kommen, warum wir den Film eigentlich gut finden und viele ihn irgendwie nicht gut finden, die typische Frage, Pascal, wann hast du den Film das erste Mal gesehen und wie war es damals für dich?
Ich habe ihn tatsächlich im Kino gesehen damals. Und ich muss sagen, als ich aus dem Kino gekommen bin, hatte ich dieses treu-doofe Grinsen auf den Lippen. Was man so hat, wenn man so einen richtig schönen Sommerblockbuster gesehen hat.
Ja, also der Film ist am 8.8.2013 gestartet.
Genau. Ja. Da war ich 7. Und nee, der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also ich weiß noch, dass ich da die 2,5 Stunden im Kino saß und wirklich Spaß hatte. Und ich war nicht der Einzige, denn ich saß in der letzten Reihe und 5 Minuten vor Filmbeginn kam eine Gruppe, eine Betreuerin mit einer Gruppe geistig und körperlich Beeinträchtigter, würde ich mal sagen. Ja. Und die saßen in der letzten Reihe neben mir und die haben den Film genauso gefeiert wie ich. Ich weiß nicht, ob das für den Film spricht, aber wir hatten alle viel Spaß.
Ja. Ja, das Interessante ist, aber das Interessante ist, es ist, glaube ich, das erste Mal in der Historie dieses Casts, dass mein erstes Mal so ein bisschen mit dir connected. Denn ich weiß noch, wir kannten uns damals schon und du hast mir geschrieben, ich glaube, du bist mit deiner Cousine ins Kino gegangen, kann das sein?
Tatsächlich.
Genau. Ja. Und hast du mir geschrieben, das weiß ich noch so, boah, ich muss mit meiner Cousine ins Kino, ja, aber es läuft halt nichts, was für die Kleinen geeignet ist, außer Lone Ranger. Und ich weiß noch, dass du keinen Bock drauf hattest. Und ich hatte auch keinen Bock auf den Film. Und dann hast du mir, als du aus dem Kino kamst, geschrieben, ey, der Film war richtig gut. Dann habe ich also versucht, den auch noch zu gucken. Allerdings, wir haben ja schon erwähnt, er war nicht sehr erfolgreich. Das heißt, er war relativ schnell aus den Kinos wieder raus. Und habe ihn mir dann auf DVD besorgt, als er auf DVD erschien. Und ich war sehr angetan, tatsächlich. Und als ich mir jetzt neulich jetzt nochmal angeguckt habe, übrigens auf Netflix, und ihr wisst ja, Netflix. Geil, ja. Muss ich gestehen, ich fand den beim zweiten Mal jetzt auch wieder echt gut. Er hat seine Fehler, aber ich würde Lone Ranger zweifellos Fluch der Karibik vorziehen.
Okay. Ja. Ich mag die Fluch der Karibik-Filme, also beziehungsweise ich mag die. Ah, schwierig, welche mag ich denn überhaupt? Ich würde sagen, die Ur-Trilogie, mit der kann ich durchaus was anfangen.
Ja.
Aber Lone Ranger liegt mir einfach mehr, weil ich, manche wissen es, einfach großer Western-Fan bin und das natürlich so eine ultimative Western-Hommage einfach ist, ne?
Ja. Kannst du vielleicht ganz grob die Handlung zusammenreißen?
Kann ich machen. Also, der Film spielt 1860. Das heißt, mitten im Bürgerkrieg. Und es geht darum, dass ein Industrieller, gespielt von Tom Wilkinson, die Eisenbahnschienen von, ich glaube, es ist von Westen nach Osten. Von Westen nach Osten? Von Westen nach Osten legen will. Das Problem dabei ist, dass dieser Eisenbahnweg direkt durch Indianergebiet führt. Und eigentlich war vertraglich abgesichert, dass die Gleise um das Gebiet rumgelegt werden. Das würde aber mehr Arbeitsaufwand bedeuten, mehr Geld. Okay, also wird ein, wie heißt er denn nochmal, Butch? Wie heißt der Typ denn nochmal? Auf jeden Fall gespielt von William Fitchner, beauftragt, die Indianer umzubringen, die in diesem Gebiet noch leben. Und um den William Fitchner aufzuhalten, wird eine Gruppe Texas Rangers losgeschickt, weil die für Gerechtigkeit stehen. Die geraten dann aber an einen Hinterhalt und ich habe, glaube ich, ein bisschen was vergessen, oder?
Ich glaube, einer der Texas Ranger, der bekommt Besuch von seinem Bruder, das ist, glaube ich, noch wichtig.
Genau. Der Bruder, gespielt von Armie Hammer, ist eine der Hauptfiguren, die ihren Bruder, ein großer Krieger, glaube ich, oder tapferer Typ halt, den begleitet und aber auch im Gefecht stirbt. So, alle Texas Ranger tot. Und irgendwann kommt dann ein Indianer namens Tonto, gespielt von Johnny Depp, und holt den Armie Hammer zurück ins Leben. Und dadurch wird der eigentliche Anwalt zum Lone Ranger. Und weil Tonto noch eine Rechnung mit dem William Fitchner offen hat, schließen die beiden sich mehr oder weniger freiwillig, sie schließen sich zusammen. Und versuchen, Tom Wilkinson und seine Handlanger davon abzuhalten, die Indianerstämme weiter auszurotten.
Ja, vielen Dank. So von der Handlungsbeschreibung hier mit Eisenbahn und so, das erinnert ja schon sehr stark an Spielen das Lied vom Tod, ne?
Ja, den zitiert er ja auch. Der wird ja auch des Öfteren visuell zitiert. Und tatsächlich ist der Film, wie ich schon sagte, eigentlich eine 150 Minuten lange Western-Hommage. Ja. Also setzt Gore Verbinski das fort, was er schon mit Rango eigentlich etabliert hat. Das war ja auch eine Western-Hommage, nur als Animationsfilm.
Ja. Bevor wir vielleicht sagen, jetzt endlich, was wir so an dem Film so mögen, sage ich vielleicht mal ganz kurz und knapp, was ich nicht mag.
Okay.
Ich finde zum einen, der Film ist echt zu lang, mit 150 Minuten. Und das merke ich auch vor allem am Anfang. Also du hast ja schon erzählt, dass der James Bettstell ist halt so ein Texas Ranger und Armie Hammer ist ein Bruder, der zu Besuch kommt und quasi seine Rolle übernimmt. Ist das mal passiert, das wirkte auf mich jetzt auch bei meinem neunten Ansehen wie ein eigener Film.
Ja.
Also ich finde gerade der Anfang, also nicht der aller Anfang, also die ersten Szenen sind großartig, dazu kommen wir dann gleich, aber wenn der Film halt so seine Welt etabliert und so, das zieht sich wirklich.
Ja.
Also das ist für mich, glaube ich, die ganz, ganz große Schwachstelle des Films. Ist das bei dir ähnlich oder siehst du das anders?
Ja, ich muss sagen, es dauert ein bisschen, bis der Film richtig in Fahrt kommt. Ja, also ich kann dich da schon verstehen. Für mich ist es nicht so schwer ins Gewicht gefallen, aber es stimmt. Also ich glaube, wenn man 20 Minuten rausgeschnitten hätte, das wäre nicht so das Ding gewesen.
Ja. Manchmal kurz. 21. Februar 2019, 18.44 Uhr, Pascal gibt mir nicht. Okay, ja, gut, dann komme ich mal zu dem, was mir gefällt.
Das ganze andere.
Das ganze andere. Ich finde, dass Lone Ranger im besten Sinne ein total ungezügelter, spaßiger Spektakelfilm ist, der aber dabei sich traut, eine Haltung zu vertreten, die ich für so einen Film nicht erwartet hätte. Diese Haltung ist nämlich sehr kritisch, wenn es um das Thema der sogenannten Native Americans geht.
Ja.
Denn der Film scheut sich nicht davor zu zeigen, Leute, die sogenannten Indianer, ja, die haben wir halt ordentlich niedergebombt, um es mal so zu sagen. Also er zelebriert zwar auch diese typische Western-Romantik und auch diese Indianer-Romantik, er macht aber sehr deutlich, gleich am Anfang des Films, dass die Indianer eigentlich die großen Verlierer waren.
Ja, ist tatsächlich sehr Amerika- oder zivilisationskritisch, ist mir jetzt auch wieder aufgefallen. Also wie da auf Kosten des Fortschritts Blutbäder angerichtet werden. Hatte ich auch nicht so erwartet, dass der tatsächlich teilweise wirklich ins Düstere ausschlägt, ne?
Ja, also ich fand den auch echt, also dieser Film hat wird erzählt in so einer Art Klammer. Der Film beginnt damit, dass ein Kind auf so einen Jahrmarkt geht und da so eine Ausstellung sieht, so über Indianer, und sieht dann so einen Indianer und glaubt, es ist halt eine Puppe, und dann zeigt sie aber, nee, es ist halt dieser Tonto, gespielt von Johnny Depp, halt als alter Mann.
Mhm.
Ja, ist so ein bisschen Little Big Man-mäßig, würde ich sagen. Und damit beginnt der Film und damit endet der Film auch. Und das alleine gibt schon so die Grundhaltung dieses Films vor. Und das fand ich wirklich sehr interessant und auch mutig. Denn sie hätten ja auch einfach so einen typischen Blockbuster machen können, der damit anfängt, dass der Held dann etabliert wird, dann der Indianer als Sidekick, und am Ende gewinnt das Gute und alles ist super.
Ja, das ist ja das Schöne, dass der Film tatsächlich aus der Perspektive der Indianer erzählt, ne?
Ja.
Und ja, das hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja. Was ich mich hingegen frage und worauf ich echt noch keine Antwort finde, ist Folgendes. Ich habe ja schon gesagt, ich bin kein großer Fluch der Karibik-Fan. Ich finde die Filme nicht scheiße, bitte nicht falsch verstehen, aber es sind nicht meine Lieblingsblockbuster. Und ich muss auch gestehen, dass ich mit Johnny Depp als Captain Jack Sparrow irgendwie nicht so richtig warm geworden bin. Noch nie. Ja? Ich frage mich aber, warum mir der Tonto so gut gefallen hat. Weil er ja durchaus schon eine Kopie von Jack Sparrow ist, wenn man ehrlich ist.
Ja, vielleicht liegt es einfach daran, dass diese Figur Fehler hat. Und dass diese Figur auch irgendwie auf der Suche nach Erlösung und Sühne ist. Weil der Tonto ist ja nicht unschuldig, wenn es darum geht, dass sein Stamm damals umgebracht wurde. Er trägt ja die Schuld daran. Im Prinzip.
Ja, das fand ich auch immer schade bei den Besprechungen des Films, dass halt immer nur gesagt wurde, ja, es ist halt wie Jack Sparrow, nur mit dem toten Raben, glaube ich, auf dem Kopf. Ja, das fand
ich...
Es stimmt teilweise, aber es wird
aber der Typ halt den Background gerecht. Ne? Der hat diesen tragischen Background einfach.
Ja.
Aber natürlich ist der Tonto in erster Linie dafür da, um das Komödiantische reinzubringen.
Was durchaus auch
funktioniert.
Gelingt. Ja. Das stimmt schon. Als ich ihn jetzt nochmal geguckt habe, gab es eine Szene, eine Action-Szene, da dachte ich echt so, boah, toll. Da kam so der Neid auf, weil du die im Kino gesehen hast und ich nicht.
Die mit dem Zug?
Genau, wenn dann noch diese Ouvertüre von, ich glaube, Rossini, Wilhelm Tell ertönt. Dieses die man auch bei Clockwork Orange hört, wenn er da mit den zwei Mädels in der Kiste rumknattert.
Mhm.
Wahnsinn. echt toll. Also das ist so Eskapismus der schönsten Art und Weise, finde ich. Ja, also das hat mir richtig Freude gemacht, das zu sehen. Das war so wunderbar designed. Das war Visual Storytelling at its best. Das war wirklich schön.
Ja, und der ist da auch so schön hemmungslos, ne?
Ja, das stimmt. Der ist wirklich hemmungslos. Der ist in allem hemmungslos. Das ist natürlich, ich glaube, deswegen ist er auch so lang. Ja. Bei so ein paar Szenen er durchaus in Länge zieht. Aber gerade bei dieser einen Action-Sequenz, da war ich wirklich hin und weg. Das war wirklich wunderbar. Da habe ich mich auch gefragt, warum ist dieser Film so gefloppt?
Das hat er nicht Licht, verdient. Licht ist einfach am Western-Genre?
Ich würde ja sagen, ja. Allerdings, Fluch der Karibik, der erste, der kam ja auch aus dem Nichts und war Piratenfilm. Und Piratenfilme waren ja noch toter als Western. Mhm. Ja. Ich weiß es nicht.
Vielleicht kam der Fluch der Karibik aber immer noch in der Zeit, als Johnny Depp der heiße Scheiß war.
War er denn 2013?
Na, 2003, oder? Der erste Fluch der Karibik?
Nein, ich meine jetzt Lone Ranger.
Also oh, da hat er, glaube ich, schon ein bisschen Federn gelassen, oder?
Ja, okay. Das ist seltsam, finde ich. Also, ich meine, kann sein, dass die Leute einfach gesagt haben, ey Leute, wir haben jetzt hier 3 oder 4 Mal Jack Sparrow gesehen. Jetzt nochmal Jack Sparrow, nur nicht auf dem Schiff, sondern auf dem Pferd, haben wir keinen Bock drauf.
Ja.
Ich muss auch gestehen, ich weiß auch gar nicht, wie der Film beworben wurde. Ich kenne nur dieses eine Poster, was ziemlich generisch war. Ja. Und ansonsten, keine Ahnung, nichts mitbekommen. Weil ich den Film halt damals schon abgeschrieben habe, weil ich halt gesagt habe, so, Fluch der Karibik als Western ist nicht meins, weil ich Fluch der Karibik nicht mag.
Ja.
Vielleicht hat die restliche Welt ja genauso gedacht wie ich.
Ja.
Ja. Ich war schuld.
Ja, sehr schade. Denn der Lone Ranger hätte durchaus eine Fortsetzung vertragen können.
Definitiv. Und vor allem, was ich auch schön fand, Armie Hammer, der hatte ja vorher diese Doppelrolle dieser Voss-Zwillinge in Social Network. Das war ja jetzt hier, glaube ich, seine erste große Hauptrolle.
Ja.
Und der hat ja nach Social Network echt penetrant versucht, auch im Blockbuster-Sektor irgendwie Fuß zu fassen. Und es ist ja alles gescheitert. Und jetzt hat er ja so seine Nische gefunden, so in diesem Arthouse-Halb-Blockbuster-Kino, sowas wie Free Fire oder natürlich Call Me By Your Name, und ist da scheinbar auch sehr, sehr glücklich mit. Ich muss aber sagen, ich fand ihn toll. Der hatte eine richtig schöne Ausstrahlung und ich habe ihm das auch abgenommen, weil er ja auch so unvermittelt so in diese Heldenrolle reingeworfen wird.
Ja, der hat so was schön Hilfloses, ne?
Ja.
Der wächst da so schön mit dran. Und das bringt halt diese schöne, diese gegensätzliche Dynamik, die dann so langsam zusammenwächst einfach, ne? Das ist ja das Schöne. Ist ja auch ein Buddy-Movie einfach, ne?
Ja.
Und das Schöne ist, dass Lone Ranger keine der beiden Figuren irgendwie bevorzugt, ne?
Das stimmt. Also, auch wenn der Tonto natürlich schon sehr eigenartig ist, sie sind sich ebenbürtig.
Ja.
Das stimmt.
Aber nicht. Ja, nee, es ist wirklich. Also die beiden sind echt auf Augenhöhe. Und die machen Spaß, die beiden. Und man merkt auch, dass die beiden richtig Bock drauf hatten.
Ja. Wusstest du eigentlich, dass vor Armie Hammer die Rolle des Lone Ranger zuerst Brad Pitt und dann Ryan Gosling angeboten wurde?
Tatsächlich, ja. Ich wollte das auch gerade ansprechen.
Okay.
Da bin ich ja mal gespannt, wie er dann im Kino eingeschlagen wäre, wenn da Brad Pitt bei gewesen wäre.
Also Brad Pitt finde ich langweilig, aber Ryan Gosling hätte mich interessiert.
Ach, weil so Brad Pitt im Burn-After-Reading-Modus?
Nee, was ich damit sagen will, ist, Ryan Gosling, ich mag den ja sehr, aber der spielt halt gefühlt seit 10 Jahren immer so dieselben stoischen Rollen. Ja, ja. So emotionskalt immer so ein bisschen.
Ja.
Und ich glaube, weil er als John Reed oder Lone Ranger halt, das wäre, glaube ich, mal was gewesen,
ja,
was Spaß gemacht hätte. Denn wenn er halt so ein bisschen außerhalb seiner Komfortzone agiert, zum Beispiel bei Nice Guys, also ich weiß, du magst Nice Guys nicht, aber auch du musst sagen, dass Ryan Gosling da echt Spaß macht.
Ja. Ne? Der Ryan ist ein Guter.
Also
einer von
Brad
uns.
Brad Pitt, Ryan Gosling, das sind ja die Hatecast-Podcaster aus Hollywood, kann man sagen. So unsere Brüder.
So ist es. Ne? Nee, aber ich bin zufrieden mit Armie Hammer, muss ich wirklich sagen. Also der hat auch noch dieses Unschuldige, um nicht zu verstehen, warum man eine Maske aufziehen muss. Hat mir gut gefallen, tatsächlich. Ich fand auch William Fichtner als Bösewicht sehr gut. Als herzfressender Bösewicht.
Ja, das ist auch noch was ich überraschend fand. Das hatte ich so ein bisschen vergessen, als ich ihn jetzt nochmal geguckt habe. Der ist schon erstaunlich hart manchmal, ne?
Tatsächlich, ich war auch damals sehr überrascht, als ich mit meiner Cousine drin war und wie rücksichtslos da Leute erschossen werden, onscreen. Und wie der Fitchner auf einmal das Herz frisst. Kann man machen.
Kann man machen.
Da merkt man dann halt auch, dass Lone Ranger eigentlich nicht so sehr am amerikanischen Western geschult ist, sondern eher am Italo-Western. Von der Brutalität her jedenfalls. Im Endeffekt ist Lone Ranger aber so das Beste aus beiden, kann man sagen. Also er hat dieses Heimatliche und er hat dieses Düstere aus dem Italo-Western. Also das hat mir schon gut gefallen, weil es stimmig war. Weil man merkt, dass Gore Verbinski sich mit dem Genre auskennt und genau weiß, wann er überdrehen kann und wann er dann auch mal wieder schön auf Atmosphäre setzen muss. Denn der Film ist absolut brillant fotografiert.
Das stimmt. Ich weiß gerade nicht, wer der Kameramann war.
Bazzelli heißt der, Bojan Bazzelli. Der hat auch, lass mich kurz gucken, der hat, was hat er noch gedreht, der junge Mann? Elliot der Drache, Duell der Magier, Mr. und Mrs. Smith und California, unter anderem.
Oh, California ist ein sehr schöner Film, auch schön fotografiert, ja.
Ja. Rock of Age hat er auch gemacht. Guter Mann, der Bojan.
Okay, interessant. Was ich auch interessant finde, ist, dass der Mike Newell, der Regisseur von, ich glaube, Harry Potter Teil 4 und 4 Hochzeiten und einen Todesfall, eigentlich den Film inszenieren sollte. Und ich glaube, Gore Verbinski war schon die bessere Wahl. Man merkt schon, wenn ein Film von Gore Verbinski gedreht worden ist, oder?
Tatsächlich, man merkt das, ja. Ja, also nach Flug der Karibik merkt man es auf jeden Fall.
Ja, stimmt. Ja, was ich auch gelesen habe, dass viele Leute sich daran stören, dass der Film halt ein Blockbuster ist, sich dann aber halt Elementen des Italo-Westerns bedient. Das war so eine Kritik, die habe ich nie nachvollziehen können. Das liegt immer so ein bisschen so, ja, das ist aber verboten. Das dürft ihr nicht.
Ja, verstehe ich jetzt auch nicht.
Das ist fuibar.
Verstehe ich jetzt auch nicht, wo das Problem ist. Soll da alles Friede, Freude, Eierkuchen sein.
Ja. Liegt es vielleicht auch daran, weil halt Fluch der Karibik oder Disney allgemein halt so für den großen, bösen Kapitalisten steht und es war einmal in Amerika so für das freie Italo-Western-Genre, so damals als Filme noch nicht
so. Du meinst Spiel mit der Sieb und Tod?
Ah ja, sorry. Ja, so.
Nee, bestimmt nicht.
Nee. Okay, schade.
Ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe immer das Gefühl, dass wenn man Italo-Western sagt, dann haben die Leute eher europäische Billigproduktion vor Augen.
Also wenn ich an Italo-Western denke, denke ich halt sofort an die Szene zwischen Lee Van Cleef, Eli Wallach und heißt der Wallach? Wallach?
Der Eli halt.
Der Eli und Clint.
Ja.
Weißt du, das ist, daran denke ich halt sofort.
Ja. Ja, das ich glaube aber so in der breiten Öffentlichkeit ist es relativ schwer, die Leute an Italo-Western ranzuführen. Ich weiß es nicht. Also du kannst denn halt mit Sergio Leone kommen, spielen wir sie vom Tod, da sagen die, ja, Kult, aber scheiß langweilig. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob war das wirklich ein Vorwurf, der gekommen ist, dass der Film zu sehr Italo ist?
Also ich habe mir heute ein paar Kommentare so durchgelesen auf diversen Filmseiten, auch amerikanischen, und das kam immer mal wieder. Dass da Leute gesagt haben, dass sie es nicht mögen, wenn halt der gute alte, pure Italo-Western halt mit den fiesen, klebrigen, kapitalistischen Blockbuster-Händen angefasst wird.
Schade. Dabei feiert der Film ja auch gar nicht mal so das Amerikanische ab. Also er hinterfragt das ja, beziehungsweise er sagt ja ganz klar auf, dass das waren Völkermorde. Ihr wolltet euren Fortschritt, euren industriellen Fortschritt auf Blutbädern bauen. Ja. Beziehungsweise ihr habt es getan.
Ja.
Naja, wenn sie meinen.
Ja, manche Leute, die steckt sich hinter. Also, jetzt habe ich schon gesagt, was ich so mochte, was ich nicht mochte. Jetzt habe ich dich aber gar nicht gefragt. Hast du noch Punkte, die du anbringen möchtest?
Was ich mochte?
Naja, oder aber, auch nicht mögen. Also
nicht mögen ist, also ich muss sagen, dass ich mich zu Anfang erstmal so ein bisschen damit akklimatisieren musste, dass Jack Sparrow da ist. ja? Beziehungsweise ich habe ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen, wie diese Figur funktioniert, dass sie halt nicht nur die Sketchfigur ist, sondern halt auch noch ein bisschen was dahinter ist. Damit lässt sich der Film ja auch Zeit und er fängt auch so richtig schön als klassischer Erzählfilm an, ne? Wo eine Figur nochmal die ganze Geschichte Revue passieren lässt. Ich muss halt sagen, dass der Film vielleicht auf seine 150 Minuten zu wenig Story hat. Beziehungsweise ja. Er hatte eigentlich genug Story, aber er vertieft das vielleicht nicht genug, um die Laufzeit zu rechtfertigen. Wir sind im Blockbuster-Film, da brauchen wir jetzt keine Geschichtsstudie zu erwarten, natürlich nicht, aber ich denke, der Film hätte mit 120 Minuten genauso funktioniert. Ansonsten finde ich auch die Frauenfigur absolut furchtbar.
Gespielt von Ruth Wilson, bekannt als Alice aus Lufa.
Genau, bitte rette mich. Muss reichen. Ja. Ansonsten muss ich sagen, dass das für mich einfach schöner Bombast war. Schöner Bombast, der aber auch ein bisschen was mitbringt, worüber man sich Gedanken machen sollte. Worauf die amerikanische Welt eigentlich aufgebaut wurde, was da eigentlich passiert ist. Denn der Film spielt ja nicht umsonst mitten im zur Zeit des Bürgerkrieges und er spielt damit auch noch mitten in den Indianerkriegen. Und es kommt ja später auch noch eine Figur, gespielt von Barry Pepper. Das ist Captain J. Fuller im Film. Der ist ja auch ein, ich weiß gar nicht, ist das ein Nordstaaten-Offizier? Auf jeden Fall ist es ein Offizier. Und an der Figur wird ja auch aufgezeigt, dass er sich für Geld schmieren lässt und auch noch im Dienste der Industrialisierung arbeitet. Wenn es ein Nordstaaten-Offizier wäre, würde es ja Sinn machen. Ich weiß es nicht. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hat es mir gefallen, dass der Film eben nicht nur auf die reine Unterhaltungsschiene aus ist, sondern durchaus auch was zu seinem Thema zu sagen hat.
Ja. Ja. Was ich doch schön fand, war das Design der Schurken. Also der William der William, ne? Mhm. Der Billy Boy. Der ist halt, ich meine, du siehst den einmal und weißt, böse.
Ja, allein schon an der Narbe, ne?
Ja, aber ich mag es, wenn so Figuren so, wenn du den Dreck so förmlich greifen kannst und ihn riechen kannst. Ja, das mag ich und das trifft bei dem voll zu. Ansonsten, das Production Design ist super. Die Effekte sehen meist echt großartig aus. Und vor allem, wenn es halt Action kommt, ich habe ja schon diese Zug-Action-Szene mit diesem Wilhelm Tell-Score erwähnt, dann hat der Film auch ordentlich Wumms und Tempo.
Ja, tatsächlich.
Das wirkt auf mich manchmal, also ganz oft dachte ich so, jetzt entschuldigt sich der Film für die davor eher langsam vergangene Zeit mit ordentlich Tempo. Ich war sehr dankbar, dass er das gemacht hat. Also hatte da wirklich großen Spaß. Ich glaube aber, letztlich, was mich halt am meisten beeindruckt hat, war wirklich diese kritische Haltung, diese Zivilisationskritik, die du eben schon erwähnt hast. Weil ganz ehrlich, das müsste diesmal wieder wach machen, sowas. Also ich.
Meinst du nicht, die haben Schiss davor, dass sie das wieder reinkacken damit?
Ja, also ich sag nicht, dass sie genau so einen Film machen sollen, aber du kannst ja zum Beispiel so einen Film auch machen und musst den Leuten ja nicht schon vorhinein auf die Nase binden. Übrigens, es ist voll kritisch hier. ja. Also das einfach sich ein bisschen mehr trauen vielleicht.
Ja. Lone Ranger ist in der Hinsicht ja irgendwie schön eigensinnig, ne?
Ja. Mhm. Stimmt. Eigensinnig beschreibt den Film ziemlich perfekt sogar.
Ja. Man sucht da lange wahrscheinlich, um da mal wieder sowas von Disney zu finden in dieser Größenregion, ne?
Ja, also ich meine, seien wir ehrlich, da wird nie wieder ein Film von kommen, bei dem Einspielergebnis, ja. Ich muss auch ehrlich sagen, nach dem Ende, ich meine, klar, du hättest eine Fortsetzung machen können, wenn er erfolgreich gewesen wäre, aber durch diese schon bereits erwähnte narrative Klammer, Fand ich ehrlich ganz schön.
Ah, das Ende ist toll.
Ich mag das halt einfach, wenn ein Film so halt sagt, okay, da es geht noch weiter, aber das sind so Geschichten, die muss man nicht erzählen.
Ja.
Weißt du, das ist halt einfach, du weißt halt, okay, der Tonto ist dann mit ihm weitergeritten. Und dann weißt du aber auch, okay, der Tonto sitzt ja jetzt ganz alleine in dieser komischen Ausstellung. Ja, und dazwischen gibt's halt eine Geschichte und die kannst du halt in deinem Kopf selbst zusammen erstellen.
Ja, ja, das Ende, finde ich, ist halt sehr versöhnlich, weil es ja im Prinzip, also der Film endet ja damit, dass Tonto sich von dem Jungen verabschiedet, beziehungsweise verabschieden muss, weil dieser Markt schließt.
Ja.
Und dann guckt der Junge einmal weg und dann ist Tonto halt auch weg. Und hinter diesem Ausstellungsbereich, wo Tonto steht, ist ja so eine Wand, so eine Plakatwand mit der Prärie.
Ja.
Und dann taucht hinter einem Felsen der Rabe auf, den er immer oben auf dem Kopf trägt. Und dann gibt's halt einfach so einen Schnitt, wie er gerade durch die Prärie zurückläuft nach Hause. Das ist quasi, könnte man so lesen, dass der Film damit sagt, dass er den Indianern ihre Heimat zurückgibt auch, ne?
Ja. Es ist fast so ein schönes Ende wie bei Little Big Bad, finde ich.
Hm.
Wo er dann sagt, heute ist kein guter Tag zum Sterben. Ja.
Ja. Ja. Ich sehe gerade, der Film hat eine Goldene Himbeere gewonnen als schlechtestes Prequel, Remake oder Fortsetzung.
Ja, aber Goldene Himbeeren.
Und auch sogar nominiert für schlechteste Regie, das ist ja unfassbar.
Ja, aber er war auch zweimal nominiert für einen Oscar.
Ja, daher, aber nicht für die Regie.
Nicht für die Regie, nein. Also ganz ehrlich, der Film ist für mich jetzt kein Oscar-Film, aber es ist definitiv ein Film, der diesen totalen Misserfolg nicht verdient hat.
Nein.
Und er hat auch diese Häme nicht verdient. Das ist ja auch so schlimm, dass der Film ist gefloppt und dann immer dieses so, hat er verdient? Nee, hat er nicht.
Ja.
Also nicht, also für mich hat der den, also ich wär's nicht schlimm, wenn der Film so jetzt kein Überhit gewesen wäre, aber halt das ist ja echt eine Katastrophe. Ich meine, wenn du überlegst, dass der 370 Millionen hat er insgesamt gekostet mit einem Pipapo und der spielt auch nicht mal die Summe ein. Also sie haben halt ein Verlustgeschäft gemacht, ganz deutlich. Es ist schade.
Ja, tatsächlich. Ja, ich weiß auch nicht. Also auf Movie Break kommt der Film ja auch nicht sonderlich gut weg mit einem Durchschnitt von knapp, nicht einmal 6 Punkten, 5,8 sind's.
Okay. Ihr bösen Movie
Breaker. 5,7 sind es sogar nur.
Ihr bösen Movie Breaker.
Von 0,5 bis 9 Punkte alles dabei.
Okay. wie würdest du ihn denn bewerten?
Ich würde ihm 7 Punkte geben. Und auf Movie Break ist auch die Kritik von mir zu finden.
Gut, ich würde ihm auch 7 Punkte geben und auf Movie Break ist keine Kritik von mir zu finden.
Verdammt.
Ja. Aber dafür bin ich Teil dieses wunderschönen Laufgasts.
Ah, herrlich.
Ja.
Ja.
Pascal, hast du noch was?
Irgendwas muss noch sein.
Irgendwas muss noch sein?
Ich weiß es nicht.
Also, wir können gerne ruhig sein und du überlegst und wir hören meinem Nachbarn beim Bohren weiter zu.
Ich höre gar nichts.
Ja, okay, ich hoffe, das gilt auch für die Zuhörer da draußen, aber ich höre es.
Ja. Was sagst du zu Helena Bonham Carter?
Ja, die hat sich, glaube ich, verlaufen. Die wollte, glaube ich, zum Set ihres Mannes, oder?
Ja, die hat wahrscheinlich gesagt, oh, der Johnny ist dabei. Naja.
Wobei Ex-Mann, stimmt, Ex-Mann. Tim Burton ist Ex-Mann.
Mhm. Ja. Er hat eine neue, oder? Es wird gemunkelt, dass er mit Eva Green zusammen ist, oder?
Ich habe keine Ahnung, aber ja gut, dann ist er halt eben mit Eva Green zusammen, sei es drum. Dann kann ich Eva Green ja von meiner Liste erstmal streichen.
Ist jetzt die Helena für dich da.
Warum nicht? Ja. Tolle Schauspielerin.
Ja. Gleite.
Ja, meine Lieblingsstelle. Ist so universell einsetzbar, aber gut, das gehört jetzt nicht hierhin.
Breite. Ja. Ist tatsächlich das erste Mal, dass sie. Da muss ich auch sagen, es ist mir erst verspätet aufgefallen, dass Helena Bonham Carter auch Marla Singer ist.
Okay.
Weil ich habe Fight Club geguckt, da war ich noch relativ jung und hatte noch nicht so den Plan von den Schauspielern. Und dann habe ich Tim Burton-Filme geguckt und dann irgendwann nochmal Fight Club und dann ist mir erst. Oh shit, das ist ja Marla Singer.
Okay.
Gleite.
Ja. Ich muss gestehen, dass mir die Bonham Carter das erste Mal auch bei Fight Club aufgefallen ist.
Ist aber auch eine legendäre Rolle, oder?
Ja, super. Aber das gehört jetzt hier nicht hin. Aber wir können so viel sagen, Fight Club, glaube ich, wird kein Lovecast und kein Headcast werden, oder?
Nee.
Gut, dann sag ich's hier nochmal, um es klarzustellen, ich finde Fight Club großartig.
Ich finde Fight Club sehr gut.
Oh, okay.
Ja. Ich bin kein Verfechter des Films tatsächlich.
Ich finde, der Film ist ein Opfer seines Hypes geworden. Kann ich sagen. Aber wie gesagt, das ist nicht der Fight Cut. Das ist nicht der Fight Club Podcast. Aber ja, vielleicht machen wir eines Tages mal einen, mal gucken. Aber es wird kein Love und kein Hatecast, denn.
Nee, aber wie wir schon versprochen haben, es kommt ein Knaller. Und dafür werde ich sorgen, dafür werde ich mit meinem Namen stehen. Und wenn ich sage.
Pascal?
Ja.
Pascal, ich hab den perfekten Film. Und ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt schon verraten soll, weil ich nicht weiß, ob du da einverstanden bist. Aber ich hab ihn für den nächsten Hatecast, den Film. Meine Fresse, das wird einschlagen. Ich will dir aber jetzt hier nicht verraten.
Spielen Drogen eine Rolle?
Ja, aber nicht so groß.
Ist der exzessiv?
Inwiefern exzessiv meinst du das?
Naja, dass er schön ausladend ist, dass er ordentlich abdreht.
Er ist exzessiv, aber nicht, dass er abdreht.
Geht er drei Stunden?
Nein.
Okay, dann denken wir an andere Filme. Weißt du, kannst du dir vorstellen, an welchen Film ich denke?
Gerade nein, aber
okay, warte, ich versuche dir den Film. Das müssen alle mithören. Ich versuche dir den Film jetzt. Es ist einer der größten. Es ist ein moderner Kultfilm und wir beide waren zwei der wenigen, die ihn nicht mochten. Der Film geht drei Stunden. Drogen spielen eine große Rolle. Geld spielt eine Rolle. Party spielt eine Rolle. Jonah Hill spielt eine Rolle.
Ja, ich weiß, dass du Wolf of Wall Street meinst.
Ach, verdammt.
Aber nein, den meinte ich
nicht. Das wäre das Ding.
Pass auf, wir besprechen das gleich, wenn die Mikros aus sind. Es ist ein guter Film. Und weil jetzt alle gehört haben, werden jetzt alle sagen, ja, Wolf of Wall Street. Aber ich sag meinen, okay. Wenn die Mikros aus sind. Okay. Ja? Aber wie gesagt, ich finde, das gehört jetzt erstmal nicht hierhin. Mhm. Und ich bin auch durch mit dem Thema Lone Ranger.
Okay, ja, ich auch. Ich kann nur sagen, wirklich ein sehenswerter Film. Geht nicht mit der Masse, bildet euch eine eigene Meinung. Nur weil der Film gefloppt ist, ist er nicht schlecht, das müsst ihr euch merken. Ja. Ich habe immer das Gefühl, okay, der Film ist gefloppt, das muss ein schlechter Film sein.
Das ist, das stimmt, klar, das gibt's einige, die davon ausgehen, aber nein, Leute, so ist es nicht.
Und, was wir noch nicht erwähnen, ich habe noch was zu Lone Ranger tatsächlich.
Oh, bitte. Ja.
Der Score von Hans Zimmer ist einer der besten, den er in den letzten Jahren gemacht hat. Oder in den letzten 20 Jahren sogar. Der ist unfassbar gut. Da gibt's echt ein paar geile Stücke, die müsst ihr euch mal anhören. Der ist wirklich sehr, sehr stimmungsvoll.
Alles klar.
Ja. Dankeschön.
Gut. Dankeschön. Dann, wow, das viermal Hans Zimmer loben. Das hätte ich auch nicht gedacht.
Ja. Der Hansi.
Der Hansi.
Ja. Ja.
Gut, also, dann verabschieden wir uns mal. Ich fange mal an. Ich sage, vielen Dank fürs Zuhören. Der nächste Hatecast wird vermutlich erst Mitte März kommen, weil eine gewisse Person von uns beiden jetzt in Kürze erstmal im Urlaub ist. Ich sag nicht, wer es ist, nur so viel. Er heißt Fauli. Ja. Aber wie gesagt, der nächste Hatecast kommt bestimmt und das wird ein dicker Klopper. Mal gucken, ob es Wolf of Wall Street wird. Mal gucken, ob es mein Film wird. Wir werden sehen. Also dann, jetzt wollte ich dir schon viel Spaß wünschen.
Viel Spaß
im Urlaub. Ich danke euch fürs Zuhören, kommentiert fleißig. Uns gibt's bei Podigy, bei Spotify und demnächst auch endlich bei iTunes. Und wenn ihr uns bei iTunes hört, dann bewertet uns. Ich glaube, das Maximum sind 3 Milliarden Sterne. Also bitte 3 Milliarden Sterne, damit iTunes sagt, boah, wir sind toll. Mhm. Wir wissen zwar, dass wir toll sind, aber wenn Apple das sagt, dann ist es noch mal ein bisschen mehr wert. Also dann, vielen Dank und tschüss, Pascal, du bist dran.
Ja, ich sag auch mal, danke fürs Zuhören, guckt euch Lone Ranger an und wir hören uns. Adios.